Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ja, auch von meiner Seite noch einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe, auch wenn ich schon bei der Zusage geahnt habe, dass das nicht so einfach werden wird und sicher auch eine Herausforderung ist. Sie haben es vorhin schon gesagt, wie kann man dieses Thema auch nochmal anders anpacken. Ich hoffe, dass ich vielleicht aus meiner Perspektive und aus meinen Erfahrungen in den letzten Jahren auch nochmal vielleicht eine andere Perspektive auf das Thema mit eintragen kann. Ja, mein Name ist Samuel Stricker, ich komme gebürtig aus der Nähe von Köln, habe da auch meine ersten Berufsjahre verbracht und bin aber seit einigen Jahren schon im Bistum Limburg tätig. Bin von meiner Ausbildung her Theologe, aber auch in der Erstausbildung Sozialpädagoge und Sozialarbeiter. Und ich muss sagen, ich bin bis heute sehr, sehr glücklich über diese Kombination, weil ich finde, es ist einfach eine wunderbare Verbindung von dem Studium der sozialen Arbeit auf der einen Seite, wo der Mensch in all seinen Bezügen und Kontexten im Mittelpunkt steht, und auf der anderen Seite die Theologie mit dem Fokus auf Gott und Gottes Heilsgeschichte mit dem Menschen. Von meiner Spiritualität her würde ich mich am ehesten als ignatianisch geprägt bezeichnen, einfach durch viele Menschen, die mich geprägt haben, durch geistliche Begleitung schon seit vielen Jahren, durch Exerzitien. Mich fasziniert daran eben, ja, so dieser Grundsatz, Gott in allen Dingen zu finden. Das würden wahrscheinlich alle Spiritualitäten so für sich beanspruchen. Aber ich finde, dass in der Art und Weise der ignatianischen Spiritualität sehr gut wider. Und mir gefällt da sehr so dieser Blick auf den Einzelnen oder auf die konkreten Situationen. Das heißt ja immer so ein bisschen spöttisch bei den Jesuiten, SJ steht für System, je nachdem. Ich finde, da ist aber was dran, gerade im geistlichen Bereich. Also so diese Frage, was hilft dem Einzelnen, was hilft einer Gruppe jetzt konkret in dieser Situation, vor dem Lebenskontext, in dem die Menschen stehen, vor den Herausforderungen, die diese Welt uns stellt, was hilft da jeweils mehr, zu Gott zu finden? Also von daher ist das etwas, was mich sehr geprägt hat. Und ich habe vor einigen Jahren auch dann bei den Jesuiten und bei der GCL, also der Gemeinschaft christlichen Lebens, eine Ausbildung gemacht zur geistlichen Begleitung, zur Exerzitienbegleitung. Und ich kann nur sagen, diese Tätigkeit, Menschen zu begleiten in ihrem Glauben, aber auch Gruppen zu begleiten, das ist nach wie vor das Schönste, was ich mir für mich vorstellen kann. Also da zu sehen, wie Gott in dieser Welt und in dem Leben von Menschen wirkt, wie Prozesse gegangen werden, wie Entwicklungen gemacht werden. Das ist ein großes Geschenk, das so miterleben zu dürfen. Leider komme ich da in den letzten Jahren nicht mehr, in den letzten Monaten nicht mehr so viel zu, denn ich habe seit 1. Juli jetzt eine neue Aufgabe im Bistum Limburg. Ich leite da das neu gegründete Fachteam Diakonische Seelsorge. Das sind über 70 Mitarbeitenden, vorwiegend aus den klassischen Kategorialseelsorgefeldern, also die Klinikseelsorger gehören dazu, JVA-Seelsorger, Telefonseelsorger, Notfallseelsorger, also diese ganze breite Palette. Aber auch das eine Aufgabe, die mir sehr viel Freude macht und wo ich, glaube ich, wirklich auch so beide Ausbildungen sehr gut verbinden kann. Von daher mache ich das gerne. Zuvor vielleicht nur ein Satz, habe ich 6 Jahre lang in Frankfurt das Zentrum für christliche Meditation und Spiritualität begleitet. Das ist im Bistum Limburg eine der sogenannten Profilkirchen. Also so wie es zum Beispiel auch Jugendkirchen gibt oder in Frankfurt auch eine Trauerkirche, gibt es eben diese spezielle Kirche für Spiritualität und für Meditation mit vielen unterschiedlichen Gottesdienstformaten, viele Gruppen, die auf unterschiedlichen Meditationsstilen, Kontemplationsgruppen unterwegs sind, viele Veranstaltungen, Oasentage, Einkehrtage und ein Hauptaugenmerk aber eben auch auf der Begleitung von Einzelnen, sei es in Seelsorgegesprächen oder eben auch in der geistlichen Begleitung. Und wir haben da Menschen, ja, so wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wir haben Menschen auf ihrem Weg, auf ihrer Entwicklung zu einer selbstbestimmten und authentischen Spiritualität begleitet. Und zwar erstmal unabhängig von ihrem Lebenskontext und auch von ihrem konfessionellen Hintergrund, wo sie hergekommen sind. Das wäre sicher auch nochmal ein Thema sozusagen, was man tagesfüllend anblicken könnte. Aber für mich hat das sehr viel mit dem auch zu tun, worum es heute geht, nämlich mit der Frage nach geistlicher Begleitung auch für Gruppen, wo ja auch sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Also ich freue mich auf diesen Tag mit Ihnen und ich muss mich vorneweg direkt schon mal entschuldigen. Mir ist auf dem Weg hierhin gestern im ICE der Koffer abhanden gekommen und da war nicht nur alle meine Anziehsachen drin und was man sonst so braucht, sondern eben auch die Materialien, die ich eigentlich für heute mitgebracht hätte. Von daher müssen wir vor allen Dingen im zweiten Teil ein bisschen improvisieren. Aber wir haben schon überlegt, ich hoffe, dass ich dann einiges vielleicht auch einscannen oder nochmal links oder so im Anschluss per Mail dann nochmal verteilen kann. Ja, ein kleiner Blick darauf, was Sie heute erwartet. Eigentlich muss ich sagen, hat der Bischof heute Morgen in der Predigt schon das Wichtigste gesagt, sehr schön zusammengefasst. Von daher freue ich mich aber darauf, dass wir, glaube ich, sehr viele Aspekte von dem, was Sie heute Morgen schon genannt haben, heute auch noch mal etwas mehr Zeit haben, das auch zu entfalten und zu gucken, was heißt das denn eigentlich auch konkret. Der erste Teil, das ist schon angeklungen, ist eher, ja, gleich starten wir mit einem kurzen Impuls nochmal in das Thema hinein und dann würde ich ein paar Sätze so zu den Grundlagen sagen, was ist eigentlich geistliche Begleitung und dann nochmal einen größeren Teil, da kommen wir auch miteinander in den Austausch, da kann auch jeder für sich nochmal gucken, warum ist uns das eigentlich so wichtig, die geistliche Begleitung von Gruppen. Und dann im zweiten Teil auch eher nochmal interaktiv und miteinander im Gespräch. Was heißt das dann konkret für unsere Arbeit in Gruppen und mit Gruppen der unterschiedlichsten Art? Da wird es um so Dinge wie Grundhaltung, Rahmenbedingungen gehen, aber auch nochmal um die Frage, gibt es vielleicht auch sowas wie eine Verheißung für unsere Gruppen, für unsere Arbeit? Ich möchte ganz ignatianisch starten. Mit einem kurzen Impuls ins Thema. Ich denke mal, einige von Ihnen kennen wahrscheinlich das Exerzitienbuch des heiligen Ignatius. Es ist so etwas wie ein Übungsbuch oder eine Anleitung für die 40-tägigen Exerzitien. Und vor dem Einstieg in diese Exerzitien gibt es einen kurzen Text, den Ignatius Prinzip und Fundament genannt hat. Und ich verstehe dieses Prinzip und Fundament als eine Art Vergewisserung, von wo aus man sich eigentlich auf den Weg macht. Also was ist das Prinzip, was ist das Fundament, auf dem ich stehe, das mein Leben trägt und das mein Leben prägt und das etwa ja so etwas wie eine Grundlage ist für den Weg, den ich gehen will. Und bei dem Ignatius beginnt dieser kurze Text mit dem Satz, der Mensch ist dazu geschaffen, Gott, unseren Herrn, zu loben, ihn zu verehren und ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Und in diesem Stil, wie dieser Satz anfängt, geht dieses Prinzip und Fundament dann weiter. Ich fühle mich dabei immer ein bisschen an den alten Katechismus erinnert, wozu ist der Mensch auf Erden? Und ich finde den Text ein wenig sperrig, kann ihm aber durchaus ziemlich viel abgewinnen. Aber weiß natürlich auch, dass heute Menschen mit dieser Sprache und auch mit diesen Gedanken, die da sind, nicht mehr unbedingt viel anfangen können. Und vor einigen Jahren habe ich von diesem Text eine neue Interpretation, nee, das ist falsch, eine neue Übersetzung gefunden. Und zwar in einem kleinen Buch von Inge Patsch, das heißt »Mich in meinem Leben finden«. Und das ist ein Wegweiser mit Impulsen von Viktor Frankl und von Ignatius von Loyola. Und Inge Patsch ersetzt in diesem Text das Wort Gott durch das Wort Leben. Und das möchte ich Ihnen gerne kurz vorlesen. Der Mensch ist geschaffen, sich des Lebens zu freuen. ihm Respekt zu erweisen und ihm zu dienen und damit seiner Seele etwas Gutes zu tun. Die anderen Dinge auf der Welt sind für die Menschen da. Und sie sollen ihn in der Umsetzung des Zieles unterstützen, wofür er auf der Welt ist. Daher folgt, dass der Mensch die Dinge auf der Welt so gebrauchen soll, dass sie ihm bei der Erfüllung der Lebensfreude und dem Dienst am Leben helfen. Alles, was ihn an diesem Dienen hindert, soll er lassen. Darum ist es notwendig, dass wir uns den materiellen Dingen gegenüber gleichmütig verhalten und unsere Freiheit und Verantwortung ernsthaft wahrnehmen und leben. Auf diese Weise sollen wir von unserer Seite Gesundheit nicht mehr verlangen als Krankheit, Reichtum nicht mehr als Armut, Anerkennung nicht mehr als Ablehnung, langes Leben nicht mehr als kurzes und folgerichtig so in allen übrigen Dingen. Einzig das wollen wir ersehen und erwählen, was uns mehr zum Ziele hinführt, uns des Lebens zu freuen und das Leben zu lieben. Ich möchte Sie einladen, dass Sie in einem Moment der Stille jede und jeder für sich den Text ein paar Sekunden auf sich wirken lassen und versuchen nachzuspüren, was geht Ihnen da durch den Kopf oder was geht Ihnen durch das Herz, welche Gedanken, welche Gefühle, aber vielleicht auch welche Fragen. Und dass Sie sich anschließend nach ungefähr einer Minute in Stille in kleinen Murmelgruppen zu zweit oder zu dritt, je nachdem wie Sie sitzen, kurz darüber austauschen, was Ihnen mit Bezug auf diesen Text durch Kopf und durch Herz geht. Und weil ich nicht wusste, wie gut das hier mit dem Beamer funktioniert, habe ich den Text auch nochmal ausgedruckt, nicht für jeden, aber dass zumindest auf jedem Tisch nochmal ein oder zwei Exemplare sind. Da können Sie nochmal den gesamten Text dann gucken. Ich sehe natürlich, dass Sie noch eifrig am Austausch sind. Behalten Sie sich Ihre Gedanken im Hinterkopf. Wir kommen da ganz sicher nochmal drauf zurück. In diesem Prinzip und dieser Text Prinzip und Fundament nennt als Ziel des Lebens, sich des Lebens zu freuen und das Leben zu lieben. Und für mich als gläubigen Christen ist dieses Leben selbstverständlich Gott. Also ist gleichzusetzen mit Gott, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich denke, dass die geistliche Begleitung, egal ob von Einzelnen oder von Gruppen, einen wirklich guten Beitrag dazu leisten kann. Denn für mich ist geistliche Begleitung das Suchen und das Einüben nach einem guten und erfüllten Leben. Und ich habe am Rande vorhin schon mal ein bisschen das ein oder andere aufgefasst. Das ist selbstverständlich kein Plädoyer dafür, dass wir das Wort Gott aus unseren Reden und aus unseren Gebeten und aus unseren Impulsen streichen. Ganz im Gegenteil. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass es Menschen gibt, und das sind nicht wenige, für die dieses Wort Gott erstmal ein sehr großer Begriff ist und ein sehr sperriges Wort. Und wo keine persönliche Beziehung vielleicht auch zu da ist. Und dann kann vielleicht manchmal so ein Schwenk zu sagen, worum geht's uns denn eigentlich? Es geht um das Leben, Gott ist das Leben. Für viele den Zugang auch erstmal erleichtern. Aber da kommen wir später auch noch mal drauf. Ich würde gerne einen kurzen Blick darauf werfen, was ist geistliche Begleitung überhaupt? Und möchte Sie einladen, noch mal kurz zu überlegen, wenn Sie an geistliche Begleitung denken, welches Bild oder welches Wort würden Sie, mit welchem Bild oder mit welchem Wort würden Sie geistliche Begleitung beschreiben? Gerne auch noch mal im Moment in Stille zu überlegen, gibt es ein Bild oder ein Wort, wenn Sie an geistliche Begleitung denken, mit dem Sie das umschreiben könnten. Also Sie merken schon an dieser ganz kurzen Runde, wie vielfältig die Bilder sind, die damit verbunden werden. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, was geistliche Begleitung denn eigentlich genau ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen von geistlicher Begleitung. Und ich glaube, an allen ist auch irgendwie was dran, was es trifft. Allen gemeinsam ist aber sicher, dass geistliche Begleitung ein dynamischer Prozess ist. Es ist ein dynamischer Prozess, in dem Menschen oder Gruppen im Wachsen und im Reifen begleitet werden sollen. Es geht also immer um ein Dreiergeschehen. Sie sehen das hier auch. Es geht um den oder die Begleiteten. Es geht um den Begleiter oder die Begleiterin. Und es geht um Gott. Und ich glaube, allen Definitionen von geistlicher Begleitung ist gemeinsam die Grundannahme, dass der eigentliche Akteur in diesem Geschehen, dass das Gott ist. Gleichzeitig geschieht es natürlich nicht ohne unser Zutun. Also sowohl der Begleitete als auch der Begleitet muss offen sein für diesen Prozess, muss sich einbringen, sich selbst, aber auch Gott gegenüber. Und auch dem Begleiter oder der Begleiterin kommt eine wichtige Rolle zu, vor allen Dingen auch als Beobachter oder Ermutiger und als Unterstützer, um dem Wirken Gottes auf die Spur zu kommen. Und dabei geht es nicht darum, den anderen oder eine Gruppe zu führen. Früher hat man ja oft vom Seelenführer gesprochen oder vom Exerzitienmeister, sondern es geht darum, die Begleiteten in ihrem eigenen Tempo zu begleiten, um ein gemeinsames Unterwegssein und dabei eben Gottes Wirken auf die Spur zu kommen. Im Frühjahr diesen Jahres hat die Deutsche Bischofskonferenz die überarbeitete Arbeitshilfe und Jesus ging mit ihnen veröffentlicht. Und darin geht es eben um diesen Dienst der geistlichen Begleitung. Es geht in dem Dokument um Einzelbegleitung. Aber ich glaube, dass sich daraus auch viele grundlegende Gedanken ableiten lassen für die Begleitung von Gruppen. Es ist ein ziemlich umfangreiches Dokument. Es gibt keine einfache Definition. Im Vorwort zur ersten Auflage hat Bischof Bode eine kurze Definition vorangestellt. Da heißt es, geistliche Begleitung als kirchlicher Dienst will dabei helfen, das eigene Leben am Evangelium auszurichten. Und dann folgt über mehrere Seiten in diesem Dokument eine lange, ausführliche Definition in insgesamt 11 sehr ausführlichen Punkten. Und ich habe hier jetzt für heute nur mal ein paar dieser Aspekte aufgegriffen, damit wir, die glaube ich, wichtig sind für uns. Der erste Aspekt, was ist geistliche Begleitung eigentlich? Geistliche Begleitung ist ein Dienst am geistlichen Wachstumsprozess von Menschen. Und das klingt so banal, das ist es aber überhaupt nicht. Also geistliche Begleitung, ein Dienst, ein kirchlicher Dienst an Menschen. Geistliche Begleitung ist ein personenorientiertes Geschehen. Im Zentrum der Gespräche stehen die Erfahrung, Fragen und Hoffnungen der begleiteten Person. Auch das keine so wirkliche Selbstverständlichkeit in unserem kirchlichen Alltag, auch wenn wir das natürlich alle sagen würden. Aber denken Sie an einen, vorhin war schon mal das Beispiel, Erstkommunion, Elternabend. Inwiefern steht da tatsächlich die Erfahrungen, die Fragen und die Hoffnungen der Menschen, die da zusammenkommen, die Eltern, die da zusammenkommen, im Mittelpunkt? Inwiefern richtet sich tatsächlich unser Angebot danach? Ich will nicht sagen, dass das nicht so ist, aber es ist ein anderer Blick sozusagen auf die Situation. Vorausgesetzt wird, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg mit Gott hat. Und ich würde umgekehrt auch sagen, dass Gott seinen eigenen Weg mit jedem Menschen hat. Und diese persönliche Berufung gilt es zu entdecken und zu beantworten. Und geistliche Begleitung bietet dazu Hilfestellung an. Folglich berühren die Themen und Gespräche das ganze Leben. Also auch da, wenn ich mit einer Gruppe zusammenkomme, jeder, der in dieser Gruppe sitzt, jeder Einzelne hat seine ganz eigene Geschichte, seinen ganz eigenen Weg mit Gott, die mit in diesen Prozess hinein. Geistliche Begleitung ist ressourcenprozess- und entwicklungsorientiert. Sie fördert das geistliche Leben und das Hören auf den Ruf Gottes. Ein aufmerksames Wahrnehmen, Klären unterscheiden und reflektieren soll den Menschen für Gottes Weg mit ihm öffnen. Und so dient geistliche Begleitung einem Wachsen und Reifen im geistlichen Leben. Sie hilft, Prozesse des geistlichen Lebens wahrzunehmen und diese aktiv auf ein Mehr an Glauben, Hoffnung und Liebe hinzugestalten. Auf diesen Punkt komme ich gleich auch nochmal. Ich habe noch drei kurze Ausschnitte. Geistliche Begleitung vertraut auf das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Gott die begleitete Person bewegt und führt. Sie gebraucht die Unterscheidung der Geister, um Gottes Wirken von anderen Kräften unterscheiden zu können. Also auch hier nochmal wieder dieses Prinzip, Gott, der Heilige Geist, ist der eigentliche Wirker dieses Prozesses. Dann kommt noch ein kurzer, aber ich finde auch sehr wichtiger Aspekt. Geistliche Begleitung ist nicht Katechese, ist nicht selbst Gebet und Liturgie, sondern kommunikativ diakonische Seelsorge. Das heißt, es geht um einen wechselseitigen Prozess. Und es geht nicht darum, andere zu unterrichten oder Inhalte zu vermitteln. Und geistliche Begleitung ist auch nicht selbst Gebet oder Liturgie, aber sie führt natürlich im besten Fall dahin. Und das werden wir gleich nochmal sehen, Gebet und auch Gottesdienste, Formen sind selbstverständlich auch Teil von geistlicher Begleitung und ein wichtiger Aspekt dabei. Und ein letzter Punkt, den ich daraus zitieren möchte. Geistliche Begleitung nimmt die Freiheit des Begleiteten ernst und ist ein Dienst an der Freiheit des Begleiteten. Sie verfügt nicht über die andere Person, sie manipuliert nicht, sie führt nicht in Abhängigkeiten und ist nicht von Interessen des Begleiters beeinflusst. Dieser letzte Punkt, den ich hier zitiere, ist einer, der mir in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist. Denn ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage nach geistlichem Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche und christlichen Gruppen beschäftigt und im Umkehrschluss auch mit der Frage, wie können wir eigentlich sowas wie spirituelle Autonomie fördern? Und ich glaube, dass das ein großes und sehr wichtiges Thema ist, von dem, glaube ich, die Zukunft unseres Glaubens in dieser Gesellschaft abhängt. Wir kommen da aber gleich auch nochmal drauf. Aber ich glaube, Sie sehen schon nur an diesem kleinen Ausschnitt der Ausführung der Deutschen Bischofskonferenz, wie vielfältig dieses Thema eigentlich ist. Und dass es nicht so einfach ist, in zwei oder drei Sätzen zu beschreiben, was ist geistliche Begleitung auch. Bevor wir jetzt gleich ganz praktisch den Blick auch nochmal darauf richten, möchte ich noch mal kurz auch darauf einen Blick werfen, was passiert eigentlich, wenn die geistlichen Prozesse in Gruppen in den Blick kommen? Oder was ist es eigentlich, ein geistlicher Prozess? Vielleicht vorneweg nochmal, das habe ich eben, glaube ich, ein bisschen übersprungen. Sie haben gesehen, diese Zahnräder, also zwischen dem Begleiteten, dem Begleiter und Gott. Und Sie haben auch gesehen, dass das ein dynamisches Geschehen ist. Also es greift ineinander. Und für einen geistlichen Prozess oder für das Unterwegssein in der geistlichen Begleitung sind all diese Elemente sind gleich wichtig. Und wenn es ein dynamisches Geschehen ist, dann glaube ich, können wir viele unserer Praktiken auch nochmal hinterfragen im Blick darauf, wie es eben schon mal angeklungen ist. Wie dynamisch ist ein Geschehen, wenn ich am Anfang ein gemeinsames Gebet spreche und dann sozusagen zu Tagespunkten übergehe und das danach dann auch keine Rolle mehr spielt? Ich glaube, in vielen kirchlichen Gruppen und Gremien gibt es in der letzten Zeit zunehmend den Wunsch, eben das Zusammensein oder die Zusammenarbeit in der Gruppe so etwas wie eine geistliche Qualität zu verleihen. Und zwar, und das finde ich spannend, auch in Gremien und Gruppen, die sich eigentlich nicht als explizit geistliche Gruppen beschreiben würden. Also wie jetzt zum Beispiel Bibelkreise oder Gruppen, die Exerzitien im Alltag gemeinsam machen. Wenn man dann aber fragt oder wenn man nochmal ja nachhakt, was ist denn irgendwie mit diesem Geistlichen konkret gemeint? Was ist es denn, was es ausmacht? Dann macht sich in der Regel eine gewisse Ratlosigkeit breit. Ich würde gern die Perspektive darauf eröffnen, dass ein geistlicher Prozess noch ein bisschen mehr ist und dass mehr Dimensionen da zusammenkommen, als eben nur dieses Gebet oder der spirituelle Impuls. Auch wenn nicht alle Gruppen, die Sie so im Blick haben, das habe ich bei der Vorbereitung verstanden, es geht um sehr unterschiedliche Gruppen, es geht um Elterngruppen, um Pfarrei, Orträte und so weiter. Wenn sicher nicht alle dieser Gruppen in tiefliegenden Veränderungs- und Entscheidungsprozessen sind, so glaube ich, dass man davon doch sehr viel Grundsätzliches für die geistliche Begleitung ableiten kann. Und ich beziehe mich bei den Ausführungen jetzt auf den Jesuiten Franz Meures, der in den letzten Jahren sehr viele Artikel darüber veröffentlicht hat, was ein geistlicher Prozess eigentlich ist. Viele dieser Artikel finden Sie auch online, also wenn Sie ihn googeln, da gibt es einiges. Und Franz Meures sagt, geistliche Begleitung ist ein Beziehungsgeschehen und es entfaltet sich zwischen Gott und Mensch. Die Initiative, das habe ich eben schon gesagt, geht dabei von Gott aus. Gott geht auf den Menschen zu und der Mensch ist frei, sich dazu zu verhalten. Er kann Gott gewahr werden und er kann ihm antworten. Und er kann das, weil Gott den Menschen geschaffen hat, und zwar als sein Ebenbild, und darin besteht auch die Würde des Menschen. Wenn ich mich selber frage, worin eigentlich diese Ebenbildlichkeit besteht, dann glaube ich persönlich, für mich, dass es etwas mit der Sehnsucht nach erfülltem Leben zu tun hat. Es gibt das schöne Zitat, Gottes Sehnsucht ist der lebendige Mensch. Darum hat er ihn erschaffen und dazu sind wir berufen. Und ich denke, dass sich diese Sehnsucht auch im Leben von jedem einzelnen Menschen wiederfindet. Und wenn ich auf das Suchen von Gruppen und von Gremien nach geistlichen Prozessen schaue, dann glaube ich, dass hinter diesem Wunsch auch etwas steckt von dieser Sehnsucht nach Leben. Dass es letztendlich um die Frage nach Lebendigkeit geht, nach einer lebendigen Gemeinschaft, nach einem lebendigen Prozess oder wenigstens Prozessen und Gruppen, die dem Leben dienen. Aber zurück zu den geistlichen Prozessen. Es geht also um ein Beziehungsgeschehen, das sich in dem Maß entfaltet, in dem der Mensch Gott sucht und sich an ihm ausrichtet. Es geht in der geistlichen Begleitung also darum, herauszufinden und zu tun, was uns jeweils mehr zu Gott führt und was mehr dem Willen Gottes entspricht. Das ist das eben schon angeklungen bekannte ignatianische Magis. Aber wie kann das genau gehen? Schauen wir auf die geistlichen Prozesse bei Einzelnen. Auch da in der Heilsgeschichte war Gottes Ruf oft zuerst ein Ruf an Einzelne, der dann sozusagen den Auftrag gab oder der Auslöser war für einen Prozess von einer Gemeinschaft oder von einem ganzen Volk. Denken Sie nun mal an Abraham oder an Mose. Auch da ging der Impuls von Einzelnen aus und hat sich ausgeweitet auf eine ganze Gemeinschaft. Der oder die, den Gott ruft, muss also in immer neuen Erfahrungen lernen, was Gott von ihm will. Es ist ein ständiges Suchen und ein ständiger Erfahrungsprozess. Und wie können wir ganz konkret dem, was Gott für uns will, auf die Spur kommen? Franz Meures hatte diese drei Pole der Aufmerksamkeit genannt, von denen er sagt und von denen ich auch glaube, dass sie dabei ein wichtiger Leitfaden können, wie wir eigentlich Gottes Willen auf die Spur kommen können. Er nennt zuerst, das sehen Sie oben, die Aufmerksamkeit, auf die äußeren Ereignisse. Es geht also darum, aufmerksam wahrzunehmen, was die Realität ist. Es geht darum, die Fakten und die Gegebenheiten einfach auch ganz nüchtern zu sehen und wahrzunehmen. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so besonders geistlich, aber dahinter steckt der Glaube daran, dass Gott auch heute wirkt und dass Gott uns auch heute durch die Ereignisse und die Umstände hindurch führen möchte. Und ich glaube, das ist alles andere als banal. Eine geistliche Begleitung, ein geistlicher Prozess braucht daher einen Sinn für die Realität, denn diese Realität und die Umstände sind ein wichtiger Bestandteil. Dann braucht es die Aufmerksamkeit auf die inneren Ereignisse. Es geht um die Wahrnehmung der inneren Regungen und der inneren Vorgänge. Also welche Gedanken, welche Gefühle löst ein Ereignis oder ein Thema bei mir aus? Es geht um die inneren Regungen und Stimmungen. Und die können uns letztlich auch zu unseren tiefsten Wünschen und zu unseren tiefsten Sehnsüchten führen. Und ich bin davon überzeugt, dass sich darin auch etwas von Gottes Verheißung für uns findet. Der Ignatius spricht mit Blick auf die Beziehung zu Gott von Trost und von Trostlosigkeit. Es geht also hier bei diesem Punkt darum, ein Gespür dafür zu bekommen, welche Regungen, welche Gedanken oder welche Gefühle mich eher für Gott öffnen, mich eher zu ihm hinziehen oder welche mich vielleicht niederdrücken oder mutlos machen, ohne Glaube, ohne Hoffnung, ohne Liebe. Das nennt er dann Trostlosigkeit. Und ein dritter Pol noch, dann schließlich die Aufmerksamkeit auf die Offenbarung Gottes. Diese Aufmerksamkeit öffnet uns für alles, was von Gott kommt. Es geht bei diesem Punkt vor allem natürlich um das Wort der Heiligen Schrift, von dem wir glauben, dass Gott darin zu uns spricht. Es geht aber auch zum Beispiel um Riten, um Symbole, um Sakramente, um Gottesdienste oder Lieder, in denen wir etwas von Gott erfahren und in denen wir Gott erleben können. Es geht also in diesen drei Polen, in diesem Prozess immer darum, unser Leben und die Welt mit den Augen des Glaubens zu sehen und zu verstehen. Und zwar immer unter Einbeziehung dessen, was uns zutiefst innerlich bewegt. Und so gehorchen dann letztlich auch unsere Entscheidungen nicht einer reinen Sachlogik, sondern zugleich auch den geistlichen Regungen in unserem Herzen und dem Hören auf das Evangelium. Das war ein Blick auf die Prozesse bei Einzelpersonen. Es gibt dazu natürlich auch noch mal eine lange Ausführung zu geistlichen Prozessen, weil sie etwas komplizierter sind. Aber im Grunde, das sehen Sie hier, laufen sie eigentlich ganz ähnlich ab. Es geht dabei nicht in erster Linie um die Methoden, sondern um die Frage, glauben die Mitglieder einer Gruppe, eines Gremiums wirklich daran, dass Gott auch heute in uns und in dieser Welt wirkt? Und wenn sie daran glauben, sind sie auch bereit, ernsthaft nach dem Willen Gottes zu fragen und sich ernsthaft von ihm führen zu lassen? Und das zeigt die Erfahrung, das wissen Sie alle, führt uns, führt Menschen oft ganz woanders hin, wo man eigentlich hin wollte. Sie hören mich schmunzeln, ich sehe Sie schmunzeln, aber auch das, ich kann das nicht oft genug betonen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr grundlegende Voraussetzung. Trauen wir Gott zu, dass er uns führt in dieser Zeit und sind wir uns bereit, da wirklich uns drauf einzulassen? Bei geistlichen Prozessen geht es also immer um eine doppelte Perspektive. Das haben Sie in diesen drei Polen gesehen. Es geht zum einen um die Frage, was wollen wir? Und es geht um die Frage, was will Gott? Und wie kann das zusammenkommen? In Gruppen und Gremien geht es ebenfalls um die Aufmerksamkeit auf diese drei Pole. Ist allerdings, das sagte ich schon, ein bisschen komplexer. Das können Sie sich vorstellen, es ist gar nicht so einfach, überhaupt schon zu einer gemeinsamen Einschätzung über die äußere Wirklichkeit zu kommen. Also jeder sieht und bewertet Situationen anders. Und ebenso ist es gar nicht so einfach, in Gruppen über diese inneren Ereignisse ins Gespräch zu kommen. Meiner Erfahrung nach kommt diese ganze Dimension doch auch eher sehr selten in Gremien und Gruppen zur Sprache. Dabei sind sie, wenn man diesen Gesamtprozess sieht, mindestens genauso wichtig wie die äußeren Fakten. Und ich glaube, sie sind auch für viele Projekte und Angebote immens wichtig. Es geht da nicht nur um die Erwartung, sondern wenn Sie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, an die Firmenkatechese denken und Sie haben ein Team von Firmenkatechetinnen, die mit Blick auf die Frage, was lohnt sich das überhaupt noch, sozusagen heute eine aufwendige Firmenkatechese zu machen, wenn Sie diese inneren Regungen, die da sind bei den Einzelnen, wenn Sie die nicht in die Planung und in den Prozess und in den Austausch mit einbinden, dann kann das Auswirkungen auf das Projekt haben. Also wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die eigentlich eh schon resigniert sind, entmutigt sind und sagen, ich habe das Gefühl, es hat sowieso keinen Sinn, dann wird dieser Prozess mit den Firmenkatecheten ablaufen, wie wenn Sie Menschen haben, die sagen, ja, wir haben das Gefühl, wir können hier an Gottes Wirken mitwirken, wir können etwas Gutes bewegen und wir haben Lust und Freude daran, uns einzubringen. Es gilt, beides genau gleichermaßen ernst zu nehmen. Ja, ich will das nicht abqualifizieren oder so, aber die Frage ist dann, was heißt das für uns? Soweit erstmal ein paar Ausführungen zu dieser Frage, was ist diese geistliche Dimension, was sind geistliche Prozesse, was ist geistliche Begleitung? Könnte da sicher noch sehr viel mehr zu sagen, aber ich möchte es erstmal an dieser Stelle so stehen lassen und würde kurz, bevor wir jetzt zu dem zweiten Schritt kommen, die Rückfrage stellen, falls es noch Rückfragen oder Anmerkungen oder Gedanken gibt, wäre jetzt Möglichkeit, das auch nochmal zu teilen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal einen Schritt weiter und da geht es um die Frage, warum. Ich möchte noch mal an den Text vom Anfang erinnern, an das Prinzip und Fundament. Da geht es ja um die Voraussetzung dafür, sich auf einen geistlichen Weg zu machen. Und für mich hat das etwas mit der Frage zu tun, warum will ich mich eigentlich da auf den Weg machen? Warum will ich eigentlich Menschen, warum will ich Gruppen geistlich begleiten? Warum ist es mir wichtig, dass unsere Zusammenkünfte, unser Zusammensein, unser Beraten, unser Entscheiden, dass das eine geistliche Dimension hat? Warum ist Ihnen das eigentlich wichtig? Sie haben das Thema gewählt, wollen sich heute einen ganzen Tag damit beschäftigen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, sich dieses Warum zumindest dem zumindest anzunähern. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich kennen, schon aus anderen Zusammenhängen. Das ist der sogenannte Golden Circle, der vor ungefähr 15 Jahren von einem britischen Unternehmensberater Simon Sinek vorgestellt wurde. Und der seitdem in ganz vielen Bereichen, vor allen Dingen der Unternehmensberatung, genutzt wird. Ich weiß nicht, Sie hatten die Werkwoche, vielleicht war das sogar da auch Thema jetzt. Nein? Okay. Und seine These geht davon aus, dass Unternehmen nur dann wirklich erfolgreich sind, wenn sie ihren Kunden nicht nur sagen, was sie verkaufen, also welche Produkte oder welchen Service oder wie sie es tun, und wie sie sich von anderen Unternehmen oder Dienstleistern unterscheiden, sondern wenn sie sich dem Warum stellen. Warum tun sie, was sie tun? Und aus diesem Warum wird dann abgeleitet, wie sie etwas tun und was konkret sie tun. Und ich glaube, dass die Frage nach dem Warum auch in der Pastoral und damit natürlich auch in der Begleitung von Gruppen und Einzelnen eine entscheidende Frage ist. Ich möchte Sie einladen, Ihrem persönlichen Warum jetzt auf die Spur zu kommen. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge verschiedene Methodenkoffer für die Arbeit mit Gruppen und Gremien. Und ich glaube, dass man auch für die geistliche Begleitung eine Menge daraus verwenden kann. Ich kann immer nur dafür werben, kreativ zu sein, auszuprobieren, wo Sie etwas finden, von dem Sie glauben, das könnte auch passen, auch wenn es nicht aus dem kirchlichen oder christlichen Bereich ist, aber was etwas mit dem Warum zu tun hat, das auch auszuprobieren. Vor kurzem bin ich auf, wenn es um Methodenfragen geht, auf dieses Projekt hier aufmerksam gemacht worden, Liberating Structures. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das kennen. Das ist ein Online-Methodenkoffer, der die wertschätzende Zusammenarbeit in Gruppen stärken soll. Da gibt es schon, gibt schon Regungen zu. Genau, okay. Also ich sehe, einigen ist es schon bekannt. Und es gibt bei diesen Übungen auch eine Übung, die heißt Nine Whys. Das finden Sie unten links. Und es geht bei dieser Übung daraus, alleine oder auch in größeren Gruppen herauszufinden, was Ihnen für die Arbeit, für Ihr Warum wichtig ist. Und ich möchte Sie einladen, jetzt erstmal jeweils zu zweit auf eine bestimmte Art und Weise miteinander ins Gespräch zu kommen. Indem eine Person anfängt und die andere Person fragt, was machst du, wenn du eine Gruppe geistlich begleitest? Und die andere Person stellt dann eine kurze Liste der Aktivitäten zusammen, und der Partner stellt dann zurück wieder die Frage, warum machst du das? Und er stellt diese Frage, diese Warum-Frage, in diesem Fall 9-mal, aber es kommt nicht auf die Anzahl an, aber es geht schon darum, immer wieder nachzufragen, warum. Warum ist dir das wichtig? Warum machst du das so? Warum, warum, warum? Und zwar so lange, bis man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich eine Entdeckung über den tiefer gelegten Sinn der Aktivität gemacht. Ich lade Sie ein, das jetzt einfach mal auszuprobieren. Zuerst jeweils zu zweit im Austausch. Einigen Sie sich darauf, wer anfängt mit Warum-Fragen und wer Antworten gibt. Und nach ungefähr 5 Minuten, da würde ich dann diesmal allerdings bimmeln, wechseln wir die Rollen, dann geht es umgekehrt. Und dann die Einladung anschließend an den Tischgruppen, so wie sie sitzen, nochmal 10 Minuten miteinander darüber ins Gespräch zu kommen.
Sie hörten Hörenswertes. Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.